Sind wir viele Meilen und Kilometer gefahren und unter anderem haben wir nochmal in unserer Heimat im Siegerland Station gemacht. Und dabei fiel mir wieder auf, was mir die Jahre immer aufgefallen ist, dass wenn die Regionalzeitung rauskommt, die älteren Einwohner dieser Gegend als erstes immer die Todesanzeigen lesen. Ich dachte, wann... Irgendwie sind die alle ein Stück, ich sage dann mal salopp, kaputt. Ich würde erst immer die Sportergebnisse lesen, aber die fangen an mit der Rückseite, wo die Todesanzeigen sehen. Dabei wird das Erbe doch in der Regel nicht über die Zeitung verteilt. Aber dann habe ich gedacht, na, vielleicht bin ich ja sogar ähnlich gestrickt. Ich habe mir gedacht, im Urlaub, wenn ich Internetverbindung hatte, kam nicht jedes Mal vor, dann habe ich ganz schnell die Tageszeitungen im Internet mir angesehen. Und da kam das plötzlich, dass ich feststellte, ich habe nicht zuerst die Sportergebnisse angesehen, sondern ich dachte, ich habe schon ein Stückchen Endzeitstimmung. Ich habe mich sehr viel mit dem Flugzeugabsturz in der Ukraine beschäftigt. Ich habe gelesen, was mit der ISIS im Irak und in Syrien geschieht, über die Christenverfolgung, dass Mosul jetzt frei geschaffen worden ist von Christen, nachdem vor 50 Jahren alle Juden aus dem Irak vertrieben worden sind, kommen jetzt die Christen dran. Ich habe über die Kriege in Syrien, Zentralafrika, in Afghanistan, im Sudan gelesen. Dann die Geschichte mit Israel und der Hamas. Ich möchte ganz bewusst nicht Palästinenser sagen, weil das wird schon wieder schwierig, weil man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Den auflammenden Antisemitismus in Europa oder der Welt, die jetzt Stellung bezieht. Dann habe ich über die Ebola-Sache gelesen. Die Umweltextreme, Münster unter Wasser. Also jeden Tag wie Todesanzeigen gelesen und ich dachte, wow, das ist ja vielleicht schon Endzeit. Aber komisch, das war für mich dann, anstatt auf die Knie zu fallen nach der Bibel und zu sagen, oh Herr, wunderbar, Endzeit, jetzt kommst du bald. Wenn ihr all diese Dinge kommen seht, so erhebt euer Haupt, ja? Nicht, oh, was ist das alles schlimm, diese Welt und so. Ich habe total vergessen, dass ich Urlaub hatte über all den Krisen. Da passierte nämlich Folgendes. Wir fahren auf der Autobahn, was ja eigentlich normal ist, und stehen im Stau. Was passiert? Ich sage, ey, dann habe ich einmal Urlaub und wo verbringe ich den? Auf der Autobahn. Es ist doch alles, ja, versteht ihr? Anstatt dankbar zu sein, dass wir keinen Krieg haben. Und dann, wie wir nach England drüber fahren wollten, wir kommen an die Fähre dran und da war eine Grenzkontrolle. Ich dachte, wir sind im freien Europa. Und dann war das wie in der zur DDR-Zeit. Ich treffe die falsche Spur. Alle anderen gingen schneller. Ich dachte, Flashback, ich bin wieder zur DDR-Zeit unterwegs an der Grenze West-Berlin. Ich erwische immer die falsche Spur, nicht nur beim Aldi an der Kasse. Ich habe mich geärgert. Und das Schlimme war dann noch, wie meine Frau mir eine Routenanweisung gab, die 2 Kilometer Umweg bedeutet haben. Es gab eine gewisse Dissonanz während dem Urlaub im Auto. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde nicht richtig mit ihr gesprochen. Ja, Männer, wenn, ich meine, wer von euch Männer kennt das noch, wenn man mit Karte gefahren ist? Die Frau hatte das auf den Knien, ja? Dann heißt es doch, leg die Karte doch mal richtig rum, ja? Kannst du nicht mehr lesen? Also wenn du irgendeine Geschichte zum Ehekrieg haben willst, damit kannst du immer anfangen. Seit dieser Zeit bin ich Shovi. Ich glaube nämlich nicht, dass Frauen Karten lesen können. Naja, ich gebe euch mal wieder Gelegenheit, mir zu vergeben. Ihr dürft an mir wieder üben. Versteht ihr? ich dachte, okay, wie ich vorhin schon in der Einleitung gesagt habe, ich fixiere mich eigentlich immer auf das, was gerade nicht gut ist. Und das muss doch irgendwo eine Ursache haben. Warum entdecke ich immer das Böse und vermeide, mich auf das Gute zu konzentrieren und mich zu freuen wie eine Kullerkeks, dass ich Urlaub habe, dass ich ein Auto habe, nicht 3000 Kilometer zu Fuß gehen muss, dass ich meine Familie sehe, dass ich, ach, ich könnte euch so viel Gutes erzählen. Und ich dachte, naja, das liegt an der Endzeit und dass der Teufel wieder zu viel Macht kriegt. Und da fiel mir meine letzte Predigt vom Urlaub ein. Vielleicht erinnern sich einige noch, ich hatte über das Buch Ruth und über Ruth und ihre Schwester Orpah gepredigt. Die beiden standen nach einer krisenhaften Situation in ihrer Familie vor der Wahl, ob sie dem Gott Israels folgen sollten oder dem Gott Chemosh, einem Gott, der als Kriegsgott bezeichnet wird, der Kriegsgott der Moabiter. Ach, ich dachte richtig, das ist so wie bei Orpah. Die Menschheit in der Ukraine entscheidet sich für Orpah. Würden die sich für den Gott Israels entscheiden, wäre das ganz einfach. Die Hamas, das sind so Abkömmlinge, sage ich mal so ganz blind und pauschal, von Chemosh. Und die haben sich abgewendet wie Orpah, wie die Schwester, die zurückgegangen ist zu ihrem Gott, während Ruth zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ging. Und dann habe ich gedacht, ja, genauso sind manche Christen auch. Die wenden sich, nachdem sie getauft worden sind, einfach wieder zurück und gehen wieder falschen. Und deswegen haben wir so viel Krieg und so viel Zank. Und ich war ganz schnell in meinem Kopf, schwarz-weiß zu malen. Ich hatte sofort diesen Gott Chemosh im Alltag klar, das ist der Mammon-Gott. Den hatte ich ja so bezeichnet, den Ego-Gott. Den Kriegsgott in Familien oder den Ich-will-herrschen-Gott. Ich war sofort wieder in Schwarz-Weiß-Sachen. Ich wusste sofort, Putin ist so ein Stück Antichrist und die Hamas ist der verlängerte Arm des Teufels. Und ich bin ganz schnell wieder zu entscheiden, wer richtig und wer falsch ist. Dann sind die Russen alle falsch, weil die waren dran schuld, dass der Flieger abgeschossen worden ist. Also die müssten alle aus den Niederlanden ausgewiesen werden. Und ich dachte, oh, Geschichte Erster Weltkrieg. Wusstet ihr eigentlich, dass die Deutschen durch Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg nur mit Zügen fahren durften, wo die Fenster verdunkelt waren, damit sie den Feind nicht sehen durften? Der Feind, die Franzosen. Vive la France, ja? Versteht ihr? Wir sind ganz schnell dabei zu pauschalieren und sagen, das ist alles der Teufel, das sind die Schlimmen und das sind die Guten. Wehe uns, wenn wir hier pauschalieren in Licht und Finsternis, so ganz pauschal, dann sind das die schlimmen Islamisten. Dann sind das die guten Israeliten. Oder auch umgekehrt. Wie schnell sortieren wir ein, auch in der Gemeinde, wer gut ist und wer schlecht ist? Wie schnell sortieren wir ein, wer eventuell nach unserer Meinung in den Himmel kommt und wer nicht? Wer sich für Orpah entschieden hat, wie sie, für den Gott Chemosh und wer zu dem anderen Gott hingeht? Und wir packen in die Schubladen hinein. Ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, das darf ich heute so sagen, weil unsere Roma-Kinder nicht da sind. Aber ich bin so dankbar, dass ihr sie adoptiert habt, dass es nicht mehr heißt, Hilfe, die Zigeuner kommen. So bin ich groß geworden. Mutter hängt die Wäsche rein. Und ich entdecke Menschen, die Gott unheimlich liebt. Und ich bin so dankbar, dass wir Raum schaffen konnten in der Gemeinde, dass wir nicht pauschal sagen, ach, das sind alle schlimm. Ja, gut, die haben ein paar andere Erziehungsmerkmale, als ich sie genossen habe. Aber hat das was damit zu tun, dass die schlecht sind und wir sind gut? Ich bin nicht weitergekommen mit meiner Predigt. Klar gibt es welche wie Orpa, die sich in eine andere Richtung bewegen, die dem Mammon und Gott nachher mehr dienen. Aber ich denke mal, so Schwarz-Weiß-Überlegungen helfen mir nicht weiter. Deswegen bin ich mehr auf die Ursachenforschung gegangen. Und zwar, Paul, was passiert mit dir? Du sagst ja, du folgst Jahwe nach. Und warum ärgerst du dich dann noch über deine Frau, weil die dich 2 Kilometer umgeleitet hat? Doch, das warst du doch. Seht ihr? Na, das ist ja so ein gutes, griffiges Beispiel. Ich meine, meine Frau muss ja dafür immer herhalten, deswegen liebt sie mich auch so besonders beim Predigen und dass sie es immer noch mit mir aushält, das ist ein reines Wunder. Ich habe gedacht, ich muss in der Bibel ein bisschen tiefer forschen. Was ist das eigentlich mit mir? Ich bin doch wiedergeboren, ich bin geistgetauft. Warum passiert bei mir immer noch sowas? Beherrscht mich der Teufel oder komme ich unter dämonischen Einfluss, weil ich an der Grenze von England stehe? Ich will mit euch die Ursachenforschung machen und ich habe ja aus dem Gleichnis hier 2 Bilder schon, die ihr euch merken könnt. Ein Baum und ich möchte nachher eine Dagobert-Duck-Auslegung machen. Ursachenforschung nach Lukas 6, Vers 43 bis 46. Jetzt bin ich mit der Vorsprache am Ende. Ich lese mit uns gemeinsam diese Geschichte, die jetzt eigentlich kommen müsste. Jetzt kommt sie. Nachdem Jesus über den Splitter im Auge des Nächsten gesprochen hat, über das Richten und so weiter, legt er nochmal nach und gibt folgende Erklärung ab. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Im Matthäus-Evangelium in der Parallelstelle wird der letzte Vers so beschrieben, denn es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hier ist ein einfaches Gleichnis, einfach gehalten, für jeden IQ zu verstehen. Das Bild mit den Bäumen. Du kannst nicht aus einem Dornenstrauch kannst du keine guten Früchte ernten. Das ist absolut logisch, das ist Kindererfahrung pur. Du kannst auch aus keinem Distelstrauch Äpfel pflücken, auch das geht nicht. Also diese Hinschauweise, die Jesus in seinen Gleichnissen gebraucht, die sind absolut identisch, die sind gut, die sind klassisch, die kann man sich merken, die sind einprägsam. Und spätestens, wenn du demnächst mal an unseren kleinen Apfelbaum gehst, der hier vorne steht, und ich hoffe, dann hat er noch ein paar Äpfel, die werden nämlich jetzt schon immer gepflückt, während die noch unreif sind, dann wisst ihr, von diesem Baum könnt ihr Äpfel pflücken, wenn er denn in Ruhe gelassen wird beim Wachstum. Aber dann geht mal an die Hecke hier nebenan und guckt mal, ob ihr da ein paar Birnen pflücken könnt. Ihr kommt zerstochen wieder raus, ihr könnt die umgraben, wie ihr wollt, ihr werdet es nicht. Eigentlich so logisch, Jesus, warum eigentlich dieses einfache Beispiel? Aber da legt er ja nochmal nach und da wird es ein bisschen komplizierter und darüber habe ich bisher nie nachgedacht. Die Bäume waren für mich immer so gut, dann habe ich den Rest überlesen. Hier lese ich etwas von 2 Schätzen, die im Herzen verborgen sind. Hatten wir doch, ne? Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen, denn wes das Herz voll ist, geht der Mund über.
Auch das wäre ja wieder logisch.
Aber ich habe gedacht, ich muss mit euch mal über den dunklen Schatz in unserem Herzen sprechen. Hier hat mir eine Predigt von Professor Zimmer aufgeholfen. Ich schätze diesen Mann, weil er meine Theologie so hinterfragt. Manchmal ärgert er mich. Kann man gut aus dem Internet rauslesen, hat gute Predigten dort veröffentlicht. Und unter anderem spricht er über die Schlange im Paradies. Ich bin immer damit groß geworden, das ist typisch der Teufel, die Schlange ist klar, die alte Schlange kann man ja auch in der Offenbarung nochmal nachlesen. Aber dann führt er das wirklich aus, indem er in die Tiefe geht, in die Exegese geht, dass das gar nicht die Schlange ist, dass das gar nicht der Teufel sein kann, von dem die Rede ist im ersten Buch Mose. Sondern er führt das aus in einer sehr feinen Art und Weise, die absolut verständlich ist, dass das ein Dialog ist. Die Schlange ist im Prinzip der böse Schatz in deinem Herzen. Das Böse, was in dir wohnt, wo Paulus schon sagt, in mir wohnt eigentlich gar nichts Gutes. Da findet ein Dialog statt in deinem Herzen, der bildhaft mit der Schlange klargemacht wird, weil die Schlange genommen wird. So legt Professor Zimmer das aus, weil die Schlange ein Gift entwickelt, sie zerreißt nicht, sondern sie initiiert ein Gift, das noch unsichtbar ist. Ein ganz kleiner Tropfen, der tötet dann. So nach und nach macht er tot. Und hier führt er dann aus, ich will da nicht so tief reingehen, sondern eher auf den Dialog eingehen, den ich hier auch beschrieben habe. Hier kommt im Inneren Menschen das Böse, und die Bibel berichtet an keiner Stelle, wo das Böse herkommt. Habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Aber sie sagt, wie man mit dem Bösen umgeht. Und deswegen ist diese Geschichte mit der Schlange so geschrieben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, hier steht Jahwe.
War Luther immer ganz schön in der Bibel zu finden, Herr ist dann groß geschrieben.
Und das heißt, ihr erinnert euch dran, wie ich euch das erklärt habe, das heißt nicht einfach nur, ich bin, der ich bin, sondern man müsste es übersetzen, ich bin, der für dich da ist. Ich bin, der für dich da war und ich bin, der für dich da sein wird. Hier wird davon gesprochen, dass Gott alles gemacht hat, weil er für uns Dinge geschaffen hat. Eine Riesenbegeisterung.
Auch geklaut vom Prophet Zimmer, der dann gesagt hat,
wenn Gott ein Schwabe gewesen wäre und hätte Adam ins Paradies gesetzt und hätte gesagt, also gib mal acht, sieh mal die Bäume an und gib denen mal die verschiedenen Namen, dann hätte der Schwabe gesagt, ach, du musst doch nicht mehr so gleich übertreiben und hätte doch ein Baum auch genügt. Versteht ihr? Aber Gott gibt eine Schönheit und eine Größe, von diesem Gott ist hier die Rede. Und ich glaube, wir haben im Christentum viel zu häufig verlernt, über diese Größe und Schönheit Gottes nachzudenken. Wir gucken immer nur auf das, was nicht geht. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und die Schlange kommt als erstes dahin und sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben, hier wird nicht mehr von Jahwe geredet, sondern von Elohim, irgendeinem Wald- und Wiesengott. Hier kommt er hin und verdreht komplett den Schöpfergott, nimmt er aus deinem Herzen raus. Dann ist es nur noch ein Gott, den kannst du, ja, der eine hat sein Hufeisen, der andere sein vierblättriges Kleeblatt. Ist komisch, ich bin als Kind zu groß geworden, ich gehe über eine Kleewiese, das Erste, was ich gucke, ob ich ein vierblättriges sehe, weil als Kinder haben wir den immer gesucht, dann hieß es, dann hast du eine Menge Glück. Ist ganz blöd, ist ganz tief hier oben drin. So ein bescheuerter Aberglaube. Oder bei uns wurde zu Hause gesagt, auch das hat fast schon dämonische Strukturen, sage ich mal, wenn du den Teller nicht auf, was auf dem Teller liegt, nicht auf isst, den Teller sollst du ganz lassen, ja, dann gibt es kein schönes Wetter.
Ja, da verstehst du nicht, du bist ja auch eine andere Generation. Dir erkläre ich das nachher nochmal unten beim Kirchencafé. Du kannst schuld sein, wenn es heute regnet bei der Taufe. Ich nehme das wieder zurück.
Versteht ihr? Wir werden somit, und dann wird ganz klar heimlich in unserem Herzen nicht mehr der große Gott, der uns alles Schöne gibt und gönnt.
Wie viele von uns Christen können eigentlich gar nicht mehr richtig feiern?
Wir waren bei der goldenen Hochzeit in England und da wurde getanzt.
Ich habe ja meine Frau mal beim Tanzen kennengelernt, nicht? Aber inzwischen dachte ich, ich bin Pastor, ich bin heilig, warum muss ich das noch machen? Ich meine, ich würde noch israelisch tanzen, dann wird die Jungfrau erfreuen. Sie haben Tanzen, ja, kennt ihr so. Ja, das wäre eventuell noch was. Aber da spielte da eine Jazzband. Und ich sehe meine Frau, wie das ihr in den Zehen juckt. Und da kommt meine ganze fromme Sache raus, als Christ darfst du nicht tanzen. Ey, wo steht denn das geschrieben? Wo steht denn das geschrieben?
Muss ich jetzt nicht hören, aber es hat mir gut getan, nachher mit ihr zu tanzen. Ja?
Versteht ihr? Wir lassen uns so viel rauben durch irgendwelche religiösen Götter, die uns irgendein Gesetz auferlegen, die irgendwas verdrehen, was Gott nicht gesagt hat. Gott hat als Erstes gesagt, hey, genießt das, macht euch die Erde untertan. Und da kommt diese bescheuerte Schlange, das Böse, was in mir wohnt, ich weiß nicht, wo es herkommt, und sagt, nee, nee, du musst dich ganz anders benehmen. Setzt einen anderen Gott obendrauf. Und dann verdreht sie noch das, was Gott gesagt hat. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen. Versteht ihr? Das passiert bei uns im Herzen. Da kommt dieser schlechte Schatz hoch und den gleichen Dialog führst du bei jeder Versuchung, die auf dich kommt. Und die kommt nicht immer von außen, ihr Lieben, sondern die Bibel spricht davon, dass sie durch unsere Gelüste hervorkommt, die unseren Gliedern streiten. Gibt einen biblischen Beleg dafür, für diese Aussage. Und wir wissen, wie das nachher endet. Es endet als Erstes damit, dass sie sich nackt fühlten, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten. Wann immer das Böse, der böse Schatz bei dir Oberhand gewinnt, musst du was verdecken. Jede Notlüge, das habe ich als Kind sehr gut rausgekriegt. Notlügen waren so eine gewisse Sache. Meine Mutter hatte immer Angst, wenn ich mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren bin, dass irgendein LKW mich kreuzen konnte. Damals war die Verkehrsdichte noch nicht so groß, in unserem Dorf gab es nicht weniger. Ja? Und aus dem Dorf rausfahren, das war der ganz große Frevel. Ich durfte dann schließlich, weil ich Fahrrad fahren konnte, im Dorf fahren. Aber dann habe ich meiner Mutter mal eines Tages gesagt, ich fahre im Dorf spazieren. Habe ich auch gemacht, aber dann bin ich rausgefahren. Als ich zurückgekommen bin, fragte sie, wo warst du? Ich bin im Dorf rumgefahren. Clever, nicht? Viele leben so mit diesen Doppelwahrheiten. Ich konnte mich damit rechtfertigen, aber ich fühlte mich eigentlich nackt. Hoffentlich fliegt das nicht irgendwann auf. Hoffentlich werde ich nicht irgendwann erwischt. Ich musste mich bedecken. Wie viele unter uns leben mit einer Lüge, dass sie sich zudecken müssen? Da ist plötzlich ein anderer Gott gekommen, der sagt, ey, du musst dich verteidigen. Du musst einen Schutzwall um dich aufbauen. Ganz großes Problem, auch bei Christen, die Masken tragen. Jeder Christ, der eine Maske trägt, hat eigentlich was zu verbergen. Die Lösung bietet das Neue Testament an, bekennt einander eure Schuld. Nehmt die Masken ab. Das erste war, sie fühlten sich, dass sie nackt waren. Das zweite war, sie versteckten sich vor Gott, wenn Gott mich sieht. Es steht geschrieben in Römer 8, Vers 1, so ist dann keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute gesagt haben, ich komme nicht mehr zum Abendmahl, weil ich bin nicht würdig. Mann, wenn du dich nicht heiligen lässt durch Gott, wenn du dir nicht vergeben lässt durch Jesus Christus, dann bleib besser da, wo du bist, aber du darfst kommen als Sünder und gerechtfertigt wieder gehen. Da ist der andere Gott auf einmal ganz groß. Man flieht vor Gott. Die Tragik, man ersetzt das Evangelium durch Gesetze, durch Regelwerke, die eingehalten werden müssen. Das Böse gewinnt Überhand. Und als letztes bleibt dann noch, dass dann Mord und Totschlag kommt, wie bei Kain und Abel dann berichtet wird. Der böse Schatz in deinem Herzen ist mächtig. Und wenn wir den nicht ansehen als solches und meinen, als Christen hätten wir den nicht mehr, dann sage ich, dann betrügst du dich selbst. Weil wie kann euer Pastor ärgerlich mit seiner Frau sein, nur wegen 2 Kilometern? Ich sag dir, da war kein Dämon ins Auto gekommen. Das lag auch nicht an den Franzosen, weil wir gerade durch deren Land gefahren sind. Das lag nicht, weil die Gegend nicht freigebetet worden ist. Das lag auch nicht, weil ich vor der Fahrt meine Hände nicht aufs Auto gelegt habe oder das Dankgebet nicht komplett. Das lag an meinem versauten Charakter, an der Schlange, die hier innen drin immer noch was meint, sagen zu müssen. Und ich sag dir, wenn du irgendwann, vielleicht beim Kirchencafé, einem aus Versehen den Kaffee über den Rock, über die Hose schüttest, dann merkst du, was die Schlange noch eine Macht hat in deinem Inneren. Du wirst dich vielleicht einen Moment zusammennehmen, weil du nicht nackig da stehen willst. Aber wenn du nach Hause kommst und kriegst den Flecken nicht mehr aus deinem Kleid, dann sitzt du beim nächsten Mal an einem anderen Tisch. Ist das so? Sehen wir diese Macht noch? Sehen wir die noch? Unterschätzen wir die noch? Oder sind wir schon alle in diesem Heiligungsstadium, dass es nicht mehr geht? Ich sage mir, ich bin's noch nicht. Aber das Interessante ist ja, in dieser Geschichte wird uns auch die Lösung angeboten. Es wird uns gezeigt, nicht woher das Böse kommt, aber es wird gezeigt, wie man damit umgeht. Und deswegen gehe ich ins Neue Testament zurück, in diese Geschichte hinein, die ich schon gelesen habe. Den dunklen Schatz möchte ich beiseite lassen. Ich möchte zu dem guten Schatz kommen. Der gute Schatz im Herzen. Jahwe ist immer noch größer. Er ist größer als jede Schlange, die da ist. Er ist größer als jeder Teufel. Er ist größer als alles das, was du dir vorstellen kannst. Und er ist immer für dich. Jahwe, der Gott, der für dich da ist. Der dich in deiner schwierigen Lebensphase sieht und aufhebt. Der sich in die Sklaverei deines Lebens hineinbeugt und sagt, ich bin für dich da. Der einzige Gott, den ich kenne, der sich ein Sklavengewand umgebunden hat, um mir zu dienen. Wo ist solch ein Gott, so wie er? Jetzt der gute Schatz. Der gute Schatz wird ausgesagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Jetzt sind wir sofort wieder beim Gesetz. Du darfst diesen einen Baum nicht anfassen und steht ja gar nicht, du sollst nicht von der Frucht essen. Auch da lügt die Schlange. Und Eva war das. Gibt eine ganz falsche Sache raus. Sind wir nicht wieder beim Gesetz? Was, Herr, mache ich jetzt alles falsch? Oh, meine Lieblosigkeit. Oh, dieses und jenes. Und manche suchen permanent an ihren Fehlern. Das ist sicher für den einen oder anderen nicht verkehrt. Der könnte sich ja verändern. Aber ich glaube, das Erste, was ich dabei lernen muss, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Hier müsste dieses Herr wieder groß geschrieben werden eigentlich. Nach dem, was ich auslegen möchte. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus hier in erster Linie die 10 Gebote meinte oder die über 600 Gebote, die ein Jude einhalten musste oder primär die Nächstenliebe oder die Bergpredigt. Ich glaube, hier steht geschrieben, lass Gott wieder Gott sein. Und zwar der, der für dich da ist. Sei wieder begeistert über deinen Gott. Wie steht geschrieben, die Freude am Herrn ist, welchen Herrn hast du?
Denkst du permanent über die Schlange nach, die jetzt irgendwie wieder was Komisches machen will? Oder denkst du über den Gott nach, der dir alle Freude des Lebens geben will, dass du genießen darfst? Denkst du noch drüber nach, dass du einen Gott hast, der sich ganz tief zu dir runtergebeugt hat und gesagt hat, dich will ich haben, du bist der Schärfste, den es überhaupt gibt? Der in deine Sklaverei hineingekommen ist und sagt, ich möchte deine Not mittragen. Kennst du das noch? Das geht uns verloren, wenn wir immer nur über Gesetze nachdenken, die wir einzuhalten haben. Wenn wir uns permanent kontrollieren, aber wenn die Freude am Herrn meine Kraft ist, ehrlich, dann verändern sich Sachen.
Es ist sehr interessant, eine der Erbmassen, wo die Kinder bei mir am schärfsten drauf sind, ist nicht mein Computer, sondern das sind die Liebesbriefe, die ich meiner Frau mal geschrieben habe, die noch unter Verschluss liegen. Es sind schon Interessenten angemeldet worden, die die nach meinem Tod lesen wollen. Danach ist mir das irgendwie egal. Es steht sowieso in der Schrift, dass man danach nichts mehr verheimlichen kann, nicht?
Aber es ist schon interessant, wenn ich da nochmal so quer lese. Ich habe ganz wenige Macken über meine Frau geschrieben. Ich habe gesagt, deine Füße, die könnten eigentlich zwei Nummern größer sein. Da könnten wir die Schuhe miteinander tauschen. Ich habe mich nie beschwert über ihre Brille. Gut, manchmal, wenn sie zu viel Möhren gegessen hat und dazu immer geknackt hat. Aber das war mehr lustig als irgendwas anderes. Versteht ihr? Ich war verliebt.
Und ich bin es immer noch.
Oh. Versteht ihr? Wenn ich nicht mehr verliebt wäre, ich würde sofort die Macken an ihr sehen. Verliebte sehen nicht die Macken am anderen. Verliebte sehen das Schöne am anderen und das prägt mich. Wenn eine Ehe anfängt, auseinandergehen, man fängt sich auf die Macken des anderen zu kaprizieren. So ist es in der Gemeinde auch. Eine Gemeinde, kurz bevor sie sich zerlegt, die finden die Macken, die alles nicht gehen. Musik zu laut, die Kinder zu unanständig, zu viel Hunde im Gottesdienst oder was auch immer. Wenn es damit anfängt, dass ich die Fehler sehe und nicht mehr die Freude und die Schönheit Gottes, warum nennt ihr mich Herr, Herr, der uns alles gegeben hat? Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und wenn ich das nicht verstehe, dass ich diesen Schatz mit der Wiedergeburt im Herzen habe, kann ich alles andere knicken. Kann ich alles andere knicken. Da kannst du noch so viele Gebote einhalten, du kannst es komplett abhaken. Wenn du die Freude am Herrn nicht mehr hast, und das habe ich während dem Urlaub festgestellt, während dem Stau, ich hatte überhaupt keine Freude, ich habe mich über den Stau geärgert. Ich habe dem schlechten Schatz Raum gegeben und nicht mehr der Leidenschaft mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe den besten Gott, den es gibt, der mich erwählt hat, der mich trägt, der mich erhält. Das Zweite, wenn er abfärbt, dass er nicht Elohim heißt, sondern Jahwe. Dann sagt er mir doch, dass ich von seiner Vollmacht Gebrauch machen darf. Ich gebe ein Beispiel. Jesus sendet 70 Jünger aus, die kommen zurück und sehen, wow, die haben Wunder Gottes erlebt. So solltet ihr zurückkommen von der Pfingsten. Und hat Jesus dann über euch gesagt, Mann, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und dann kommt eine sehr komische Stelle eigentlich. Sagt, Mann, endlich hat der böse Mann eine Niederlage kassiert, noch bevor ich am Kreuz, nicht? Also das geschieht ihm recht, da kriegt er schon vorher mal Endzeitstimmung. Lukas 10, 19 und 20 steht geschrieben, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Als Kind Gottes hat dir der Herr Jesus Vollmacht gegeben über diese alte Schlange. Im Markus-Evangelium steht prophetisch geschrieben über den Sendungsbefehl, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Du hast Vollmacht von Gott bekommen, diesen schlechten Schatz in deinem Herzen langsam zu begraben, die Schlange aufzuheben, dass sie dich nicht mehr bedrängen darf. Die Vollmacht liegt in deinen Händen. Wenn wir das verstehen würden, dann hast du so einen dicken Hals, weil irgendwas Schlimmes passiert ist und sagen, Herr Jesus, jetzt ärgere ich mich nicht. In deinem Namen, nein, das mache ich nicht. Deine Größe ist immer noch für mich da. Punkt. Ganz praktisch. Dass du anfängst, den Schatz, den guten Schatz über deine Lippen zu bringen. Gib diesen Schlager, alle Scheiße, deine Elli, schrieb sie mir im letzten Brief. Ja? Die Alten kennen den noch. Ja? Okay, oder bin nur ich so weltlich groß geworden. Ja? Du merkst, wie das hochkommt und du sagst, das mache ich jetzt nicht. Ich sage Dank, ich sage Lob, ich sage Preis, weil mein Gott ist immer noch in Kontrolle. Er heißt nicht Elohim, sondern er heißt Jahwe, der Gott, der für mich da ist. Ich bin immer noch geliebt, er ist immer noch auf meiner Seite. Ich konzentriere mich nicht auf das, was der Feind negativ hochbringen will und sagt, du hast nichts, du bist nichts, du kannst alles vergessen. Kleine Klammer nochmal auf für uns. Jeder, der an Minderwertigkeitskomplexen leidet, weil er zu dick, zu dünn, zu blind ist, weil er Schweißfüße hat oder Pickel unter der Nase. Ich weiß nicht wieso. Jeder, der irgendeine Schwierigkeit hat, der sollte dieser Lüge nicht weiter glauben. Du bist ein Unikat Gottes. Keiner hat so schöne Pickel unter der Nase wie du. Verstehst du? Und wenn es hochkommt, dass du wieder vorm Spiegel stehst und über deine Mangelerscheinungen nachdenkst, dann fang erst mal wieder an zu danken mit dem guten Schatz. Lass ihn rauskommen. Ich bin geliebt von Gott. Gott hat mich erlöst. Gott hat mir alles geschenkt. Ich bin wunderbar geschaffen. Ehrlich, er ist so fantastisch. Er gibt mir alle Möglichkeiten. Herr Jesus, was wollen wir heute zusammen unternehmen? Wir denken immer erst an die Gebote und nicht ans Evangelium. Und das ist unser Fehler. Und deswegen sind unsere Gemeinden oft so langweilig in Deutschland, weil wir immer nur gucken, was alles nicht stimmt. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder mehr diese Leidenschaft hätten, wie bei der Jesus People Zeit. Da hast du Drogenabhängige gehabt, die hatten keine Zähne mehr im Mund, die standen am Sofa, die La Paloma. Die standen dann so und sagen, weißt du was, Jesus hat dich lieb. So, wie kommst du drauf? Weiß ich auch nicht, hol es mal. Die kannten keine richtige Bibelstelle, aber die sind rumgerannt am Flughafen, am Bahnhof. Die sind auf den Straßen rumgerannt und haben jedem, der irgendwie ein bisschen kaputt aussah, haben sie gesagt, Mann, Jesus hat dich ganz so lieb. Die haben was verstanden von der Freude am Herrn. Was hat uns die alte Schlange, dieser schlechte Schatz in unserem Herzen geraubt, frage ich mich. Ganz persönlich, was hat es mir? Ja? Wenn wir sagen, Herr, Herr, nehmen wir doch wieder die Vollmacht in Anspruch, die er uns gibt. Weil er sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Wer von uns kann sich darüber heute noch freuen? Gut, wenn nachher die Täuflinge aus dem Wasser kommen, dann ist die Freude in der Regel groß. Aber ich sage euch, die Schlange, der schlechte Schatz wird wiederkommen und will euch das alles madig machen. Dann freut euch, ihr habt eine andere Staatsbürgerschaft. Ihr seid im Himmel angeschrieben. Ihr seid diesen Schritt gegangen in die Taufe rein. Was für ein gigantisches Ding. Und uns alten Hasen, die wir schon lange unterwegs sind. Am liebsten möchte ich, dass ich euch an die Wäsche gehe, euch schütteln und sagen, glaubst doch mal wieder, wie sehr du geliebt wirst. Ja, weiß ich, Paul. Nee, weißt du gar nicht. Sonst würdest du anders leben. Ich glaube, die Bude wäre so voll Leidenschaft hier, dass wir den Ordner haben müssten, wer zum ersten und zum zweiten Gottesdienst reinkommt. Aber wir sind eigentlich so miesprimlich unterwegs. Ich finde sofort die Macke des anderen. Ich finde meine Macke und kann mich deswegen so wenig freuen über die Größe Gottes. Vielleicht musst du mehr deine Macken sehen, um die Größe Gottes wieder neu zu verstehen, dass er dich trotzdem lieb hat. Aber das wäre jetzt meine Ausfluchtstheorie. Ich möchte uns dieses Letzte nochmal reinrufen und dann singen wir noch einmal, du bist der
Größter, der Höchste, o Herr, über allen Elohims. Es gibt keinen Vergleichbaren. Denk drüber nach. Und wenn, dann sieh, dass er dir Macht gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Macht über alle Gewalt des Feindes, auch die sich innerlich noch aufmachen will und dir schaden will. Doch darüber freu dich nicht, dass dir die Geister untertan sind. Freu dich wieder, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Zwar von dem Gott, der dich erlöst hat, der dich kennt und der dich liebt. Amen. Du bist der Höchste.